glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Ich bin schon froh, dass wir uns heute sehen, dass ich nicht im Dunkeln sitze. Ich sag's dir, ich habe geflucht, sag ich.
Wieso? Weil es draußen früher dunkel wird jetzt durch die Zeitumstellung oder was?
Ja, auch. Ich habe vor Jahren, also vor wirklich vielen Jahren, habe ich mal die meisten meiner Glühbirnen, habe ich sauber investiert und habe die in Smart-Glühbirnen gewechselt. Habe so Philips Hue-Birnen gekauft.
Mhm. Ja, die kosten einiges, ja, das stimmt. Aber
ja, mittlerweile sind sie günstiger und es gibt ja auch jetzt andere Hersteller, kannst du beim Ikea kaufen und so weiter. Also das ist funktioniert auch, hat auch alles gut funktioniert. Aber irgendwann ist diese Bridge einfach am Ende. Also diese quasi der Übergang zu deinem Netzwerk, also diese Bridge, die du hast, die stellt sozusagen die Verbindung von deinem Netzwerk zu diesen Birnen her.
Sprich, genau, also vom Protokoll. WLAN zu den Leuchten selbst.
Genau. Ja, also ja, es ist gar kein WLAN, sondern die hat nur, also die alte Bridge, die hat nur einen Ethernet-Anschluss und funkt dann sozusagen über ein eigenes Protokoll dann zu den Birnen. Die Birnen teilen das Signal aber weiter. Die sind sozusagen auch dann Repeater für dieses Signal und so weiter. Also umso mehr du hast, umso größer wird auch die Fläche, die du machen kannst. Jetzt ist aber das Problem bei dieser Bridge, die hat ein Limit. Die hat ein Limit an Geräten und ein Limit an Aktionen, die du einstellen kannst, und irgendwann wird es irgendwie lahm und funktioniert nicht mehr richtig. So zumindest mein Gefühl. Ja. Also geht halt nicht. Jetzt gibt es aber eine neue. Es gibt eine U-Bridge Pro, heißt die, glaube ich. Mhm. Und nach, keine Ahnung, jetzt 10 Jahren, 15 Jahren, das erste Update von dieser Hardware, habe ich gleich zugeschlagen. Ja, total geil. Ich habe mich gefreut, weil endlich wieder ein neues Gadget zum Ausprobieren. Ja, komm.
Also was kann die mehr, außer mehr Birnen? Also erstmal die Frage, was heißt denn, kann nicht mehr als X Birnen? Was ist denn X?
Ich weiß es ehrlich gar nicht. Ich glaube 40 Objekte. Also nicht nur Birnen, sondern Objekte. Es sind also auch Sensoren, also Motion-Sensoren und so weiter. Also alles, was du so smart hast.
Entschuldigung, kann die Bridge, oder habe ich gerade richtig verstanden? Ich habe 40?
Nein, kann die Bridge. Kann die Bridge. Okay. Und die neue kann, glaube ich, 150 oder so. Also es ist deutlich höher. Aber wie gesagt, es ist nicht nur die Anzahl der Geräte. Also auch wenn du da nicht drankommst, anzahlmäßig, mit den Aktionen, die du einstellst, also quasi wie du es konfigurierst, wie viele Räume du da reinstellst und Automatismen und so weiter, ist die halt immer am Ende. Ja. Aber ich habe es gar nicht deswegen gekauft. Ich muss ehrlich gerade zugeben, die hat ein Feature, wo ich es gesagt habe, geil. Das muss ich probieren. Also diese Bridge, die kostet, also die neue kostet so 90 Euro ungefähr. Also ich habe schon Geld in die Hand genommen für dieses Schwachsinnsfeature. Nee, ist kein Schwachsinnsfeature, aber ich wollte es probieren. Pass auf. Die macht die Birne, also macht jede smarte Glühbirne zu einem Präsenzmelder.
Einem was bitte?
Einem Präsenzmelder. Also die Birne erkennt, ob ein Mensch da ist oder nicht. So habe ich auch geschaut.
Wie so ein Bewegungssensor, oder?
Ja, genau. Ein Bewegungssensor, wie der Name schon sagt, guckt, bewegt sich da jemand. Ja. Ja, habe ich auch. Also diese Bewegungssensor funktionieren auch okay. Ja, also die merken sozusagen erstmal, wie viel Licht ist im Raum, bewegt sich jemand und solche Sachen. Mhm. Jetzt war bei mir das Problem, dass immer im Winter, wenn wir, keine Ahnung, abends gegessen haben oder ein bisschen länger am Esstisch saßen, geht irgendwann das Licht aus, weil die Bewegung am Tisch nicht ausgereicht hat, sozusagen, um ja das Licht weiter anzulassen. Das heißt, du sitzt immer da im Dunkeln, dann muss einer aufstehen, muss noch kurz zappeln, wackeln, tanzen, keine Ahnung. Das Highlight bei den Kindern.
Die nicht aufgehen, wenn du davor stehst. Oder auch immer wedeln musst, wie so
ungefähr, ja. So ungefähr. Und dann geht's wieder an. Nervt halt wie Sau. Und diese Präsenzmelder, die merken halt, egal ob du dich bewegst, die merken, dass du da bist.
Achso, Moment. Okay, Bewegungsmelder macht Bewegung, klar. Und der andere merkt auch, dass du da bist, auch wenn du stillstehst.
Genau. Und zwar machen die das über das Funksignal. Du spannst letzten Endes ein Netz in deinem Raum. Also der trianguliert sozusagen durch deinen Raum. Du brauchst also mindestens drei von diesen Birnen im Raum verteilt, möglichst an drei verschiedenen Enden im Raum. Und alles innerhalb sozusagen, wenn du innerhalb stehst, dann merken die Birnen, dass das Signal jetzt schwächer wird, weil da ein Knochenhautsack dazwischen steht und sagen dann, ah, da steht jemand, also machen wir mal an. Fand ich mega gut, habe ich ausprobiert, funktioniert Spitzenklasse.
Also das ist ja erstmal eine saugeile Idee. Knochenhautsack fand ich auch ein sehr geiles Wort, habe ich so noch nie gehört, aber werde ich jetzt häufiger wenden, wenn ich morgens in den Spiegel, egal. Moment, aber jetzt mal ganz ehrlich, drei Birnen in einem Raum. Ich gucke mich jetzt gerade mal um in meinem Büro. Ich habe eine Schreibtischlampe und ich habe über mir eine Deckenlampe, in der sind drei Birnen. Die sind aber...
Ja, die sind zu nah beieinander, das geht nicht. Also die müssen Abstand haben sozusagen. Also du müsstest eine hinter dir stehen haben, eine vor dir und eine Deckenlampe zum Beispiel. Wobei das bei mir auch nicht 100% der Fall ist und es funktioniert trotzdem wirklich, wirklich überragend gut.
Ja, ich frage mich gerade, warum es die drei geben muss, ob da nicht eine ausreicht, weil wenn ich, also du hast vorher gesagt, die haben so ein eigenes Protokoll, die funken und die sind in sich Repeater, dann können die doch, möglicherweise funktioniert es auch darüber, die Feldstärke messen von dem Gerät, wo sie das Signal empfangen und theoretisch, wenn einer dazwischen steht, wissen sie, jetzt ist es nicht mehr so stark wie früher, jetzt ist jemand da.
Ja. Also du brauchst auf jeden Fall die Triangulation, damit ungefähr so den Bereich abdeckt, weil wenn du zwei Lampen nebeneinander hast, dann strahlen die ja nicht nach vorne, sondern strahlen quasi zwischendrin. Ja, das heißt, wenn du zwischen die Lampen fasst, würde es auch gehen, aber nicht, wenn du dich im Raum bewegst.
Ja, ich verstehe. Ist auch blöd, wenn du dann irgendwann mal den Schrank verschiebst und der bleibt dann an der neuen Position stehen, weil diese Huey-Birnen dann glauben würden, na guck mal, da steht einer, oh, der steht aber lang da. Oh, der geht aber auch gar nie weg, aber das haben wir nicht.
Also du misst es vorher ein, also du musst dann vorher aus dem Raum rausgehen, dann sagt er so, jetzt mache ich mal einen Snapshot, wie der Raum sozusagen, wie die Funksignale sind, ohne dass einer da ist und dann, also und sowas, bei sowas hast du mich halt, gell? Also so Features.
Verstehe ich.
90 Euro well spent, sage ich. Also.
Ja, aber du musst ja die Birnen haben, aber anscheinend geht es auch mit den alten Birnen, weil du hast jetzt keine neuen kaufen
müssen. Nee. Das geht mit den ganz alten Birnen auch, ja.
Dann haben die
so. Die halten auch ewig. Also mir ist, glaube ich, erst eine kaputt gegangen in 8 Jahren oder 10 Jahren. Also es ist wirklich, die haben sehr, sehr gute Haltbarkeit.
Wow.
Aber für den Preis müssen sie es auch haben. Also du weißt, der eine kostet da, ja, also hat damals gekostet über 40 Euro. Jetzt kriegt man die auch schon viel günstiger.
Ja.
Aber ja, sind schon teuer. Schon teuer.
Du hast ja gesagt, selbst beim schwedischen Möbelhaus gibt es die. Dann kosten die keine 40.
Nee.
Ja. Und da kannst du ja im Zweifel auch zur Sicherheit, falls die früher durchbrennen, auch noch ein paar Teelichter mitnehmen.
Ja, gute Idee. Ja. Sollte man zu Hause haben, ja? Also hier Kerzen, Notfall, weißt du.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Du alter Prepper. Okay.
Sehr, sehr spannend. Apropos Prepper und Alter, was auch immer. Letztens bin ich am Samstag über den Flohmarkt getingelt und habe dir ein Foto geschickt.
Ja.
Und dann bist du, habe ich, ich habe es eigentlich gewusst, sofort drauf angesprungen. Und zwar habe ich etwas gesehen, was ich seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr angefasst habe. Eine Diskettenbox. Weißt du, diese Plastikbox für Disketten mit so einem Deckel, durchsichtig, der immer verkratzt ist natürlich. Der ist also nicht gar nicht mehr klar gewesen, sondern schon so halb so milchglasmäßig. Und dann klappt man auf und dann konnte man ganz viele 3,5 Zoll Disketten da reintun, die nicht dabei waren. Aber es gab einen Schlüssel dazu, du kennst ja diese kleinen, die man da hatte, und ich dachte mir, das ist ja witzig, 1,50 Euro, aber du wolltest es nicht, ne?
Nee, ich habe schon lange keine mehr in der Hand gehabt, aber da kam gerade wieder so ein Nostalgie-Flash, als du dieses Bild geschickt hast. Mir ist dir mal aufgefallen, zu dieser Zeit gab es offensichtlich nur eine Farbe an Plastik, das war hässliches Beige.
Das stimmt.
Ja, also ich glaube, ich habe noch nie eine Diskettenbox gesehen, die eine andere Farbe hatte als Beige. Disketten sehr wohl, aber die Boxen waren immer Beige.
Das stimmt. Wahrscheinlich, weil man sie besser beschriften konnte mit so einem Edding oder so.
Ja, oder es war einfach das Billigste. Ja.
Oder so, ja, klar. Ich meine, du musstest ja im Endeffekt, da gingen ja wirklich 50 bis 100 Floppies rein. Also je nach Größe, es gab ja auch diese schmalen und es war jetzt, es waren schmaler. Es gab die auch in größer, quasi doppelte Breite oder ähnliches, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ganz witzig, wir haben das für die Hörerinnen und Hörer, das Foto hat dann Ivo auch gesehen, denn das habe ich dann ihm auch mal geschickt und er sagte etwas ganz, ganz Spannendes, weil da der Schlüssel noch steckte offensichtlich war früher so das einzige Cybersecurity-Feature war so ein Schlüssel, den du bei jedem Mr. Minute für 3,50 Mark damals hättest nachmachen können.
Also ich weiß noch auf jeden Fall, ich hatte so eine Doppelbox und mein Kumpel hatte so eine Box und die Schlüssel waren komplett gleich. Also von daher, die Security war jetzt,
sag ich mal. 8 verschiedene weltweit und wenn du 8 Boxen gekauft hast oder 9, dann hattest du mindestens einen doppelt. Ja. Aber was mir auch noch auffiel auf diesem Flohmarkt, also ich bin ja wirklich gerne Flohmarktgeher und gehe sehr oft und ich wohne ja auch relativ nah an einem recht großen, häufigen hier im Olympiapark an der Parkhafe, praktisch jeden Samstag, außer es ist gerade irgendwie großes Konzert oder sonst irgendwas.
Das erklärt auch oft deine Klamotten, aber erzähl weiter.
Was mir jetzt aufgefallen ist, ich mache einfach mal weiter ohne Kommentar, ist, dass auf, ich sage jetzt mal, gefühlt jedem 5. Stand ein Schild hing, PayPal akzeptiert oder so. Wir nehmen PayPal. Oder manche schrieben sogar, wir nehmen auch Kreditkarte und PayPal oder sowas. Das war jetzt die Ausnahme, aber PayPal war quasi fast überall. Und das ist ehrlich gesagt eine ganz normale Entwicklung, wenn man so drüber nachdenkt. Aber es ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und die Idee ist gar nicht dumm, weil du nimmst dann nur noch ein bisschen Kleingeld mit, wenn überhaupt. Und den Rest bezahlst du einfach mit dem Handy. Und zwar ähnlich wie im Shop mit Apple Pay oder sonst irgendwas, beim Rewe an der Kasse, hinhalten und gut ist. Und gar nicht doof.
Ja, das ist auch im Flohmarkt. Ich habe letztens im Geschäft mit PayPal bezahlt. Das kannte ich so auch noch nicht. Also das ist auf jeden Fall in meiner Realität sehr außergewöhnlich, dass man mit PayPal zahlt.
Ja.
Und zwar hier im bekannten Schwanthaler Computer in München.
Ja.
Das ist der Laden, wo man Hardware kauft. Das ist einfach so.
Ja.
Und ich war mal wieder da, mein Zeug gekauft und dann, natürlich habe ich da kein Bargeld. Pack mal eine Karte raus oder Apple Pay und sagte, nee, sowas nehmen wir hier nicht. Also ja, gut, da muss ich jetzt Geld abheben gehen. Sagt er, nee, du kannst PayPal machen. Haben so einen QR-Code auf der Theke, den scannst du ab, schießt dann deinen Betrag rüber und kriegst deine Ware. Also, why not?
Ja, also fairerweise sagen, heute muss Kreditkartenzahlung mit iZettel und SumUp und so weiter praktisch nichts kosten und dass die da, keine Ahnung, 2,8% abziehen, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich was ausmacht. Wobei der Typ in der Schwanthaler Straße, der verkauft ja, oder ich weiß nicht, macht er das noch zu Tagespreisen? Also früher hast du ja Speicher und so.
Nee. Dass du da jetzt die bunten, ausgedruckten Zettel holst, wo die Preise, das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Aber die Preise sind nach wie vor gut und der hat wahrscheinlich auch nicht so viel Marge. Also die 2,8% oder was, die merkt er schon. Also deswegen verstehe ich, kann ich das nachvollziehen.
Kann sein.
Aber naja.
Naja. Ich habe mal wieder einen Mega-Übergang von Flohmarkt zu einem Essen von dir.
Okay, ja, cooler Übergang.
Lass mich anfangen. Ich muss den Übergang machen.
Okay, ja.
Auf diesem Flohmarkt habe ich natürlich auch ganz, ganz viele alte Schreibmaschinen gesehen. Und da war eine Taste drauf, die schwamm bei dir in der Suppe.
Ja, ja. Ich habe nach ewiger Zeit wieder Buchstabensuppe gegessen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, hey, in der Buchstabensuppe gibt es jetzt ein Ad-Zeichen.
Ich finde das so witzig. Ja?
Euro-Symbol, Ad-Zeichen, das sind alles so neumodische Schnickschnack. Gibt's
ja nicht. Aber es heißt auch, dass wahrscheinlich die Suppe recht frisch war und also noch nicht abgelaufen. Weil bei mir könnte es fast sein, also so eine Buchstabensuppe, weiß ich nicht, vielleicht gibt es tatsächlich noch eine im Schrank, aber die ist dann tatsächlich schon ein bisschen älter. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder zweimal tatsächlich gesagt. Ich habe es beim letzten Podcast, ist es mir beim Durchhören nochmal aufgefallen, dachte ich mir, alter Falter, jetzt hast du es aber wirklich ganz, ganz oft gesagt. Kannst du mir bitte zu dieser Folge und vielleicht auch zur letzten nochmal, du machst ja das Transkript, einfach mal nochmal durchzählen lassen, wie oft ich tatsächlich gesagt habe, weil ich pieps es nicht mehr.
Ich schreibe das jetzt einfach in die Shownotes rein, wie oft du, wir machen einfach so einen tatsächlich Counter und da steht immer aktuell drin, Tobi hatte dieser Folge 738 Mal.
Das so viel wird es
tatsächlich. So viel. Nein, vielleicht 70, 80 Mal. Also,
ist
nicht so schlimm. Gut,
Wahnsinn.
Wir haben einen KI-Block heute, ne?
Nein, also wir haben ein paar KI-Themen. Wir sind mit dem Buchstabensuppen-Ad-Zeichen noch gar nicht fertig, weil ich musste ja was sagen.
Ach so.
Deswegen ist ja der Witz an der Sache, dieses Ad-Zeichen findest du auch auf uralten Schreibmaschinen. Und zwar zu Zeiten, wo es wahrscheinlich Buchstabensuppe schon gab vielleicht, aber noch gar keine E-Mail. Und das ist vielleicht ganz spannend, warum. Also es gibt einen Erfinder der E-Mail, den Ray Tomlinson, den kennst du vielleicht, haben wir schon mal drüber geredet. Der hat etwas programmiert, wo er Dateien von einem Rechner zum anderen übertragen sollte. Hatte ein bisschen Zeit übrig und hat dann die E-Mail erfunden quasi. Und er brauchte ein Zeichen, wo er sagen konnte, die Nachricht geht an Benutzer XY an Rechner 123, um es mal vereinfacht zu sagen. Und da schaute er auf sein Keyboard und fand ein unbenutztes Zeichen, nämlich das @-Zeichen. So, und jetzt ist die Frage, warum ist dieses @-Zeichen schon auf der Tastatur, bevor es überhaupt E-Mail gab? Und also warum gibt es das auch auf uralten Schreibmaschinen? Was hat das bedeutet? Weißt du es?
Nee. Bei mir heißt es auch Klammeraffe. Ich sage immer Klammeraffe.
Ja, darfst du auch. aber es wurde nicht. Oder wird ja ausgesprochen, zumindest im Englischen, als @. Und das kann man auch genauso erklären. Das hatte früher einen kaufmännischen Grund. Und zwar, wenn du Rechnungen geschrieben hast, stand da zum Beispiel, ich verkaufe 100 Bleistifte a 10 Cent. Okay. Und im Englischen 100 pencils @10 cent oder ja, pence oder was auch immer.
Klingt auf jeden Fall logisch. Ja?
Da gab es dieses @-Zeichen und das gab es, habe ich mal irgendwo recherchiert, auch schon vor vielen, vielen Hunderten von Jahren, als man noch, ich sage jetzt mal, Wein in getöpferten Amphoren auf dem Markt kaufen musste. Also okay. Schon länger.
Ja, also ich weiß noch, unser erstes Tastentelefon hatte auch schon Hashtags. Also von daher ist alles, es kommt ja alles aus der Vergangenheit.
Ja, das stimmt. So, du wolltest aber auf unser nächstes Thema GPT.
Ja, wir haben ein paar KI-Themen und ich fürchte, die werden uns auch die nächsten Monate und Jahre begleiten, weil das Thema ist jetzt halt da und es kommen immer wieder neue Dinge. Wir müssen das KI-Thema immer wieder mal einbauen. Ja, auch wenn. Genau. Nicht alle Hörer Fans von dem Thema KI sind, muss man auch sagen.
Ja, macht ja nichts, aber es wird uns über den Weg laufen, hast du recht. Und es wird immer wieder Fragen geben oder auch Probleme, die man entweder mit KI besonders gut löst oder sich fragt, wie löse ich die mit KI? Mhm. Und da hatte ich was. Und zwar hat ein Hörer, den ich gut kenne, der Christopher, hat gesagt, pass auf, ich bin hier beim Sportverein und wir suchen Sponsoren. Und wir haben so eine große, ich nenne es jetzt mal Leinwand am Rande des Spielfeldes. Und da war früher das Logo des alten Sponsors drauf. Das ist jetzt ausgelaufen nach vielen, vielen Jahren. Und jetzt suchen wir einen neuen Sponsor. Und ich habe ein Foto von dieser großen Leinwand, die da hinter dem Tor hängt quasi. Ist ein Hockeyverein übrigens, kein Fußballverein. Der ASV München, also falls den jemand sponsern möchte, jederzeit gerne melden. Toller, netter Verein, tolle Leute. So. Aber was der Christopher machen wollte, ist, er wollte Firmen anschreiben und sagen, so könnte das ausschauen. Hat also ein Foto von diesem Plakat gemacht, auf dem jetzt nichts drauf ist, also weiße oder rote Fläche, und wollte dann mehrere Logos drauf machen von Firmen, die er anschreibt. Also das hätte, ich sag jetzt mal ein paar, ich weiß nicht, ob er die genommen hätte, aber was weiß ich, Rewe, Edeka, Siemens, BMW, was auch immer. Und von all diesen Firmen, die er anschreiben will, hatte er das Logo. Und jetzt dachte er, und die Überlegung ist eigentlich ganz klar, liebe KI, ich habe hier 10 Logos, ich habe hier ein Foto mit einer weißen oder ausgesparten Fläche. Bitte generiere mir 10 Fotos, wo die entsprechenden Logos drauf sind. Und vielleicht auch noch gleich ein Text, so könnte ihr BMW-Werbungsgedöns ausschauen. Das geht gar nicht.
Also es geht bestimmt, aber nicht mit den Standard-Tools, die er zur Verfügung hat. Ne? Also ich weiß, es gibt ja solche Services oder ja, Web, also Service übertrieben, so Webseiten, wo du ein Logo hochlädst und er macht dir quasi das Logo auf verschiedene Produkte drauf, dass du quasi so Produktphotography hast, also so, keine Ahnung, Giveaways, Flaschen, Aufkleber, was weiß ich, und er macht das dann automatisch mit deinem Logo. Das heißt also, technologisch eigentlich kein Problem. Muss ein KI
können. Es ging tatsächlich auch. Also wenn er sagt, hier, mach das Logo da drauf, fertig. Aber das hätte er halt 30 Mal machen müssen und jedes Mal ein eigenes, neues File hochladen müssen und sagen, jetzt nimm dieses Logo und so weiter. Und dann den Prompt wiederholen. Aber sowas wie ein Batch Funktionalität, wo du also mehrere gleiche Arbeitsabläufe automatisierst in einer KI, scheint noch nicht vorgesehen zu sein.
Ja, doch. Doch, jetzt fällt es mir ein. Natürlich ist es vorgesehen über die API. Du kannst natürlich über eine API das Ganze skripten, dass du da das hinschießt, aber das kostet wieder. Also du kannst ja ChatGPT kostenfrei verwenden für eine gewisse Zeit. Sobald du aber einen API-Request an ChatGPT machst, zahlst du. Und zwar immer. Das ist quasi deren Modell, um ja die Business-Kunden sozusagen von den Privatleuten zu trennen. Und er hat jetzt einen Einsatzzweck. Er hätte ja quasi per Skript Bild Heinz hochladen können, Logo 1 und so weiter und so fort. Kostet aber Geld. Kannst du, ja.
Hast du schon mal gemacht? Also was ist das für eine Skriptsprache? Ist das Python oder was passiert da? Das ist
einfach eine REST-API, soweit ich weiß. Da kannst du machen, was du willst und ja. Kannst auch das Modell, also kannst auch das KI-Modell auswählen. Hat dann verschiedene, ja, sage ich mal, Kosten, die es verursacht oder Tokens, die es verbraucht. Aber wie gesagt, du kannst da nicht ran, ohne einen Account zu haben, wo auch eine Kreditkarte hinterlegt ist, damit die da abrechnen können.
Also ein normaler, ich sag mal, bezahlter Pro-Account tut's nicht?
Nein.
Aha, okay, also muss schon der
ja, Business. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob bei der Pro auch gewisse Abfragen dabei sind. Ich glaube aber nicht.
Okay.
Ich glaube, ich habe es mal getestet und ging nicht, aber.
Okay, also selbst für 10 oder 20 solche Dinger wird's okay, interessanter. Aber wir haben ja schon mal drüber ansatzweise geredet. Du hattest vorgeschlagen, das Ganze mit Photoshop zu machen. Dazu musst du eine Photoshop-Lizenz haben und dich ein bisschen auskennen, weil das ausskriptet. Ich kann mich noch erinnern, kennst du noch Irrfan View?
Ja, klar.
Der beste Bildviewer, den es jemals gab, der dann irgendwann mal auch Batch-Funktionalität eingefügt hat und du konntest dann plötzlich deine hunderte Fotos alle renamen, resizen, croppen, was auch immer du wolltest. Phänomenal.
Und genau das ist das Problem. Ich will ja genau diese Hiwi-Tasks, die möchte ich von der KI erledigt haben. Ich habe keinen Bock, dass eine KI mein Gedicht oder meinen Song schreibt, sondern die soll diese Tätigkeiten machen. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Denn es gibt da was Neues auf der Gerichtsfront, auf der rechtlichen Seite. Denn die GEMA, GEMA-Verwertungsgesellschaft, schwieriges Wort, hat gegen OpenAI geklagt und hat erstmal gewonnen. Ja, also die haben gesagt, hier, pass auf, OpenAI hat bekannte Lieder, Liedtexte verwendet, um ihre KI-Modell zu trainieren und nutzt diese Texte auch sozusagen für das Generieren von Inhalten. Und haben erstmal vom Landgericht München erstmal Recht bekommen. Also
sie hätten zahlen müssen und das nicht hätten machen dürfen. Und meines Wissens haben die geklagt, unter anderem im Namen von Herbert Grönemeyer. Genau. Und haben angeführt, dass man, wenn man bestimmte Fragen gestellt hat, dass quasi fast identisch der Original-Liedtext ausgespuckt wurde, was die als Beweis genommen haben. Und machen wir uns nichts vor, es wird auch so sein, dass ChatGPT dieses Lied kennt.
Ja, und ich habe es auch ausprobiert und stimmt auch. Ich habe es jetzt im Fall von Helene Fischer, die auch mit dabei war, ausprobiert. Mhm. Und zwar habe ich mal ChatGPT gefragt. Ich habe also genau genommen, schreib mir einen Schlager-Popsong mit dem Titel Atemlos. Ja, also ich habe ihn schon auf die richtige Fährte geleitet. So, pass auf. Dann sagt er, tut mir leid, aber ich kann den Songtext so atemlos wiedergeben oder neu schreiben, da er urheberrechtlich geschützt ist. Sagt er mir. Und dann, wenn du magst, kann ich dir aber einen eigenen neuen Schlagerpop-Song mit dem gleichen Titel atemlos schreiben, der nicht auf dem bekannten Lied basiert, im Stil eines modernen, tanzbaren Schlagers. Soll ich das tun?
Okay.
So, mach. So, super. Hier ist ein neuer origineller Schlager-Pop-Song mit dem Titel Atmos im Stil von tanzbaren Hits à la Helene Fischer, Beatrice Egli oder Vanessa Mai. Mit eingängigem Refrain, Liebe, Freiheit und dem Touch-Sommernacht-Gefühl. Hey, cool. So, pass auf. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, weil der ist ziemlich Banane, aber ich lese dir den Refrain vor.
Okay.
Refrain. Atemlos durch die Nacht. Unsere Liebe neu entfacht. Ja?
Ja.
Also so geht der Refrain aus. Der Originalrefrain von Helene Fischer ist, wie wir alle wissen, sehr ähnlich.
Ich weiß es nicht. Atemlos durch die Nacht. Und
atemlos
dann?
Durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Also
ist wirklich ähnlich, ja.
Es ist, also die erste Zeile vom Refrain ist halt das Gleiche, ja. Sorry, also das ist kein Zufall. Das ist einfach bewiesen.
Passt auch in der Länge und von der Tonalität gleich.
Ja, also das ist schon auch okay, dass sie da Recht bekommen.
Ja, aber ich bin ja gespannt, was OpenAI macht. Ich meine, die werden in Revision gehen, da bin ich mir felsenfest überzeugt. Aber die können das ja nicht mehr rausnehmen aus ihren aus ihrem. Die müssten ja quasi alles löschen und neu trainieren ohne Helene Fischer und Herbert Grönemeyer, um es vereinfacht zu sagen.
Ja, aber ich meine, die Argumentation von OpenAI war auch ein bisschen strange. Also sie haben gesagt, naja, wir speichern keine Texte dauerhaft, sondern generieren nur neue Inhalte auf Grundlage statistischer Muster. Ja, das stimmt ja auch, ja. Aber natürlich sind diese Muster schon sehr, sehr klar erstellt mit dem Quellmaterial von Herbert Grönemeyer und Helene Fischer und wie auch immer.
Genau, also wenn du so ein Modell mal anguckst, ich habe ja mal in meinem Vortrag auch mal etwas rausgenommen. Wer hatte das ursprünglich gesagt? Ich glaube, der von Perplexity, weiß ich gar nicht. Irgendjemand aus der KI-Branche sagte einmal, wenn wir 4 Wörter haben, sind wir schon bei 94% Sicherheit. Also dass nach dem dritten das 4. Wort auch richtig ist, sage ich jetzt mal, und korrekt. Und je mehr Wörter es werden, desto deutlicher gehen wir also über die 99,x% raus. Und da kommt natürlich hinzu, dass wenn du so einen Liedtext hast, das sind, keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar 100 Wörter in Summe vermutlich, dass du dann irgendwie bei 99,9 irgendwas Prozent liegst, um quasi denselben Texttitel wiederzugeben. Da musst du ihn nicht speichern. Das Problem ist halt, sowas lässt sich schwer erklären. Und es wundert mich, dass die Richterin oder der Richter damit gekommen ist, weil es sind ja multidimensionale Vektoren.
Das wundert mich gar nicht, weil die Richterin haben das erklärt. Die haben da ein ganz gutes Argument für gehabt. Die haben gesagt, du pass auf, Urheberrecht ist technologieneutral. Und damit deckst du es ab. Es ist egal, wie du das machst, wie du zu dem Ergebnis kommst. Du verletzt damit klar das Urheberrecht.
Aber jetzt muss ich an etwas zurückdenken, wo ich tatsächlich mir gedacht habe, wow, Herr Hammes, unser Gast aus der vorletzten Sendung, das hast du phänomenal zusammengefasst und dargestellt. Du hast gesagt, oder Hammes hat gesagt, eine generative KI kann man nicht betreiben ohne Diebstahl. Und da hat er also zumindest eine gute Kammer. Und da hat er völlig recht. Und deswegen sagte er, wie war das? Die sind kriminell, aber mindestens mal unmoralisch. Und das ist hervorragend zusammengefasst, weil genau das ist es.
Ja. Und darum geht's ja, dass quasi die Bestandteile, die verwendet werden für eine KI, die müssen gekauft werden. Und das haben auch die Richterinnen gesagt, haben gemeint, hier, pass auf, als ein sehr schönes Bild verwendet, gesagt, wenn du ein Haus baust, dann musst du die Einzelteile eben erwerben. Und das ist ja nichts anderes. Du baust dein Modell und die Einzelteile dazu kannst du dich einfach klauen. Das geht halt nicht. Und das ist aber die Realität, was alle gerade gemacht haben.
Ja, genau. Und auch noch weiterhin machen. Bei Suno ja auch. Also die generieren ja auch Songs auf Basis anderer Songs und wissen, dass jetzt ein Gitarrenriff in so einem Rocksong einfach an dieser Stelle Sinn macht und ganz oft verwendet wird. Ja. Aber sehr spannend. Da bin ich ja mal, also da wird ja noch was passieren in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich. Und ich bin sicher, dass OpenAI und viele andere generative KIs sowieso schon eine Kriegskasse für juristische Auseinandersetzungen auf der Seite liegen haben.
Die Frage ist, ob sie so reagieren wie jetzt ein Apple, dass sie sagen, okay, dann ziehen wir uns halt aus Deutschland zurück oder aus der EU zurück. Weißt du?
Die GEMA ist ein Deutsch, oder?
Die GEMA ist Deutsch, ja. Aber das, ich sag mal so, das ist ja eher ein europäisches Ding. Ich glaube, in den USA wirst du mit so einer Klage, weiß ich nicht, inwieweit die da erfolgreich sind. Die sind ja da eher ein bisschen, sage ich mal,
anders aufgestellt.
Dementsprechend, das kann natürlich auch wieder so sein, dass sagen, okay, gut, da müssen wir bestimmte Sachen in Europa oder in Deutschland halt einschränken. Dann habt ihr das halt nicht. Dann bleibt ihr draußen. Das wollen wir auch nicht.
Ja, wir sehen es ja auch bei Apple, wie du schon gesagt hast. Und deren Hoffnung war ja vermutlich, dass alle Leute ihren Europaabgeordneten oder Abgeordnete anrufen und sich beschweren und sagen, ich will das auch. Ja. Stellt es euch nicht so an. Aber scheint ausgeblieben zu sein. Bin ich gespannt, was kommt.
Ja, ich hätte auch gerne iPhone Mirroring. So ist es nicht. Ich will das auch haben.
Das ist aber auch tatsächlich so das einzige Feature, was wirklich fehlt. Aber es ist ganz komisch. Ich habe es manchmal auf meinem Screen und dann mache ich es und dann geht es irgendwie ein paar Minuten und nachher sagt er, sorry, du darfst doch nicht. Ich muss mal gucken, ob das was mit dem VPN zu tun hat, ob das ausreicht. Weil ab und zu, selten, eine Handvoll Mal ist es passiert, hatte ich.
Ich habe es doch nie gesehen bei mir. Also, Nee. Ich habe auch ein deutsches Betriebssystem. Ich bin ja nicht so ein Kosmopolit wie du, deswegen bin
ich. Nee, ich habe ja auch ein deutsches Apple, also alles eingestellt auf Deutsch. Aber
komisch.
Vielleicht bin ich öfters mit einem VPN unterwegs als du.
Das kann sein, ja. Das kann sein. Oder wechselst du es öfter? Vielleicht ist das der Grund.
Möglich. Ja, und ich bin ab und zu in der Schweiz. Dann lasse ich mir tatsächlich auch einen Schweizer Server anzeigen. Damit sind wir außerhalb der EU. Vielleicht.
In der Schweiz geht es. Ja.
Müsste. Ich guck mal. Probier es aus. Wir haben noch eine Sache zu ChatGPT, also zur KI. Diesmal nicht generative, sondern wieder chatten. Kim Kardashian, eine. Ich weiß gar nicht, was, also die taucht immer wieder auf in irgendwelchen Boulevardpressen. Die ist oder wird, wollte, weil ihr Vater das auch war, so habe ich es gelesen, Rechtsanwältin werden.
Der Vater von Kim Kardashian, weißt du, wer das ist? Das ist der Anwalt, Freund von O.J. Simpson. Das ist der Anwalt von O.J. Simpson. Mit dem kleinen Handschuh. Ja, war der Anwalt von O.J. Simpson.
Ach, guck an. Ja. Und jetzt wird die Tochter auch nicht nur Medienstar und Instagram-Star, sondern auch Anwältin. Aber es dauert wohl noch ein bisschen, weil sie ist durch die Prüfung gefallen.
Schade.
Ich kenne die ja nicht, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht hat sie nicht genug gelernt, was auch immer. Nein, hat sie wohl schon, aber offensichtlich falsch. Denn sie sagt, ChatGPT ist schuld, dass sie durch die Prüfung gefallen ist, weil sie hat sich von ChatGPT die ganze Zeit helfen lassen und hat jetzt gemerkt, dass er ihr einfach die ganze Zeit Schrott erzählt hat. Und sie hat dann Dinge wiedergegeben, die sie gelernt hat, die offensichtlich halluziniert waren von der KI und schlicht und ergreifend nicht stimmen. Und deswegen vielleicht noch eindringlich an alle da draußen. Hey, wenn euch die KI was sagt, glaubt es nicht einfach so. Wie überprüft es, und wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid oder einfach grundsätzlich echt noch mal drüber gucken und von irgendeiner anderen Quelle noch mal bestätigen lassen.
Ja, absolut. Und also ich muss sagen, wenn ein Anwalt oder ein Anwalts, ein Student nicht die Prüfung schafft, weil er auf halluzinierte Inhalte reingefallen ist, sollte er vielleicht auch kein Anwalt werden. Vielleicht ist auch gut so.
Ja, es
vielleicht
ist
eine gute Schwelle.
Jeder kann auch eine zweite Chance verdienen.
Aber dann muss man die Schuld schon woanders suchen als bei dem Tool, mit dem man gelernt hat. Ja, also,
ja, aber ich finde es ganz witzig. Ich meine, es könnte ja auch ein Warnhinweis sein an andere, weil machen wir uns nichts vor. Ich meine, vielleicht hat diese Kim Kardashian das einfach noch nicht gewusst, dass KIs halluzinieren, und hat das, wie wahrscheinlich Dutzende, Tausende andere auch, die für College-Prüfungen lernen, sich auf diese, ich sag mal, auch sehr überzeugenden Antworten einer KI. Also die kommt ja nicht und sagt, du, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte so sein, sondern die sagt, hey, es ist so. Mhm. Und dann stellt sich raus, es ist nicht so. Aber pass auf, weil ich immer sag, überprüft es von anderer Quelle. Was ich gemerkt habe, ist, dass es oftmals völlig ausreicht, wenn du nur fragst, also du kriegst eine Antwort von der KI und du fragst danach, bist du dir sicher? Und wenn sie tatsächlich falsch ist, dann merkt sie das spätestens da und sagt, oh ja, du hast recht, es ist eigentlich doch anders. Da gab es jetzt einen ganz lustigen Bilderwitz von einem, der fragt die KI, der hält so einen Fliegenpilz hin und sagt, ist dieser Pilz essbar? Und die KI sagt ja. Und im nächsten Bild siehst du die Person halt im Krankenhaus oder tot oder was auch immer. Und die KI sagt, oh ja, du hattest recht, möchtest du mehr über giftige Pilze erfahren?
Übel.
Ja, natürlich. Aber es spricht eigentlich Bände, wie es tatsächlich ist. Deswegen habe ich mir angewöhnt, bei solchen Sachen, ich frage immer nach, bist du dir sicher? Und wenn dieselbe Antwort kommt, dann hat es tatsächlich, also bis jetzt, ohne dass ich jetzt statistisch sagen möchte, das ist wirklich verlässlich, hat es immer gestimmt. Und ansonsten hat er sich sehr schnell korrigiert.
Also beim Zählen von Wörtern hat es nicht geklappt. Also da kannst du jedes Mal fragen, da kommt immer eine andere Zahl raus. Ja, aber jetzt
nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein. Das kann, also ChatGPT, also ich steig mal ein. Wir haben mal einen Test gemacht vor Monaten schon und haben
schon ein Jahr her, also schon
mindestens lange her. Ja. Also wir haben einen Textabsatz in die Zwischenablage kopiert, haben den in ChatGPT reinkopiert und haben gesagt, wie viele Wörter hat dieser Text? Und dann kam eine Zahl raus und sagst du, bist du sicher? Dann sagt er, warte, ich zähle nochmal. Dann kam eine neue Zahl raus und dann fragst du nochmal, bist du dir wieder sicher? Neue Zahl, und es ging 2,5 Minuten, so 7, 8, 9 Mal, immer andere Werte. Es liegt daran, dass ChatGPT und andere Large Language Models schlicht und ergreifend nicht zählen können. Genauso wie sie nicht rechnen können, nicht googeln können und ganz viele andere Sachen nicht. Aber dafür gibt es, ich nenne es immer Plugins, die mittlerweile dann tausendfach da sind und die jetzt von der KI genutzt werden. Und jetzt gibt es auch in ChatGPT einen Wortzähler. Das siehst du unter anderem daran, manchmal stellst du eine Frage und dann steht dann sowas da wie, ich denke gerade tiefer nach. Mhm. Und ich bilde mir ein, dass dieses ich denke gerade tiefer nach eigentlich bedeutet, warte, ich frage mal das Plugin, das Wörter zählen kann oder das Plugin, das googeln kann oder ich frage jetzt mal das Plugin, das rechnen kann, nach der entsprechenden Antwort.
Ja, das ist auch das Reasoning, wenn er jetzt nachdenkt. Das ist genau. Sozusagen auch das, ja.
Ja.
Ja. So ist es. Ich habe übrigens meine Vibe-gecodete Foto-App, von der ich letzte Folge erzählt habe, oder vorletzte Folge, ich weiß gar nicht, hat den ersten größeren Beta-Test überstanden, war jetzt am Wochenende bei zwei doch relativ großen Events im Einsatz, ja, also mit ein paar hundert Leuten.
Ui.
Hat funktioniert, hat perfekt funktioniert, kein Problem.
Darf ich fragen, was sind so Events mit mehreren hundert Leuten, wo du deine Fotosoftware hingeben kannst?
Also es war ein Kino-Event von einem befreundeten Podcast.
Aha.
Und die haben zwei Kino-Events gemacht und dann habe ich gerade hier, wenn ihr das haben wollt, ist doch witzig, probiert es mal aus, ich will Feedback haben.
Ja.
Haben sie getestet und die Leute haben es auch angenommen. Also
sehr cool. Ja. Hey, Respekt, freut mich total.
Keine Fehlermeldung. Ich habe noch kein gesammeltes Feedback jetzt bisher, aber ich habe nur gesehen, es wurde benutzt und erstmal so Daumen nach oben. Jetzt schauen wir mal. Also ich werde es nach wie vor nicht veröffentlichen, ist nicht der Plan. Weil schade, dafür müsste ich es dann schon auch ein bisschen polischen.
Ja,
aber trotzdem, ich bin begeistert, dass es funktioniert.
Ja, ich meine, wenn dich auch keiner angerufen hat, gesagt hat, hier läuft nicht oder so, alles kacke. Und du hast kein einziges Wort selbst kodiert.
Kein einziges Wort. Das war die Voraussetzung. Also ich habe natürlich jetzt dann mehr als eine Stunde reingesteckt, ja, muss man fairerweise sagen, natürlich. Weil ich habe dann nochmal getuned. Also es waren vielleicht insgesamt bestimmt schon 3-4 Stunden, wo ich immer mal wieder die KI bemüht habe. Aber letzten Endes, das war meine Voraussetzung, ich habe keine Datei von Hand angefasst.
Toll. Glückwunsch.
Ja, also es ist krass. Also ich bin nach wie vor begeistert und bei der nächsten Projektidee werde ich das wieder versuchen.
Ja. Recht hast du. Ich bin stolz, mit dir Podcasts machen zu dürfen.
Oh, es geht runter wie Öl.
Ja, ist so. Und ich bin gespannt, wie du es schaffst, jetzt mit deinem Prompt auch noch zu gucken, ob der Wörter zählen kann, aber nur die tatsächlich
von diesen. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Also das, das reichen wir nach für die letzten Folgen. Also dann tatsächlich danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.